Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz in der kommenden Stunde mit Literradio on Air. Die Sendung ist Teil unseres August-Sommerprogramms. Ab September könnt ihr an dieser Stelle zwischen 18 und 19 Uhr und zwischen 6 und 7 Uhr wieder wie gewohnt die aktuellen Magazinsendungen hören.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe quasi die Ehre, hier im Namen von Literatur die geplante Sendung, die ich mit Thomas und Chris machen wollte, quasi hier live machen zu dürfen. Ja, das Mädchen Parzival. Ein Lyrikband mit Gedichten von Thomas Ballhausen, mit einer Fotostrecke von Chris Sauper und Nachbemerkungen von Matthias Schmidt. Erschienen ist das Buch im Limbus Verlag in der Reihe Limbus Lyrik. Fotos und Lyrik gemeinsam kommt jetzt nicht so oft vor. Wie kam es denn eigentlich jetzt zu dieser Zusammenarbeit zwischen euch beiden?
Naja, wir kennen uns schon relativ lang und wir haben auch einige Projekte schon vor. Gemeinsam gemacht. Ja, Thomas hat gesagt, er plant ein Buch und ob ich vielleicht einen Beitrag dazu hätte.
Die Zusammenarbeit mit Chris Sauper gibt es schon sehr lange. Ich durfte ihn mal für ein Fotofestival kuratieren und das war eine Begegnung mit einem sehr vielfältigen Werk, die ich sehr spannend fand. Und es geht da immer auch um Narrative in den Arbeiten. Das hat mich sehr angesprochen, wie die Möglichkeit da war, mit einen Band in der Reihe Limbus Lyrik zu machen mit sehr, ich sage es mal, sehr unterschiedlichen Stimmlagen, die zusammenzubringen, wollte ich dem einen Taktgeber, sowas wie ein Rückgrat dazugeben. Und das war dann ein relativ langer Prozess, uns da auch zu finden, was es denn sein kann, dass es was geben soll, das war sehr schnell klar.
Du hast ja schon angesprochen, auch wenn Fotos oder Gedichte manchmal auch sehr unmittelbar entstehen können, ist es doch so, dass es hier einen klaren künstlerischen Entstehungsprozess im Hintergrund gibt. Wie hat der jetzt jeweils ausgeschaut? Gab es da auch so Überschneidungen oder habt ihr euch tatsächlich erst bei der Zusammenstellung des Buches getroffen?
Der erste Schritt aufeinander zu war ja schon gemacht. Für das Buch, so wie ich es erlebt habe, würde ich sagen, haben wir über Auswahlprozesse zuerst ein bisschen gesprochen und dann war von Chris immer wieder die Frage, schick mir Text, was ein notwendiges Futter wahrscheinlich auch war, um mal zu sagen, gut, was ist denn so der Look and Feel von so einem Band, wie könnte der aussehen, eben wenn der nicht eine klare Struktur hat oder ein Thema, wie kann so eine Zusammenstellung aussehen, um da auch gut drauf reagieren zu können. Also ich habe das als die mahnende Nachfrage nach Text sozusagen empfunden, die total hilfreich war. Und das hat den Prozess für mich auch in irgendeiner Form auch zusätzlich in Gang gebracht, weil ich trage oft Dinge lang mit mir herum und auch im Notizbuch und dann bin ich mir dann unsicher, schicke ich das und dann, wenn es soweit ist, dann geht alles relativ schnell.
Das heißt, du, Chris, warst maßgebend daran beteiligt, dass überhaupt das Buch jetzt fertig ist zu diesem Zeitpunkt.
Ja, also das möchte ich abstreiten. Wir haben, also was stimmt ist, wir haben lange darüber gesprochen und letztlich ist es eine Serie geworden, die 13 Jahre alt ist. Ja, also das ist eine, die ich im Fundus dann gewissermaßen noch ausgegraben habe. Mhm. Wo wir gefunden haben, dass, oder wo du dann gefunden hast, das bringt das Ganze zur Deckung.
Fotografie ist natürlich immer etwas Ästhetisches. Es hat eben auch was Narratives, wie Thomas auch schon angesprochen hat. Du machst auch Videos, nicht nur Fotografie. Beim Video hast du natürlich tausende Bilder mehr, um etwas zu erzählen. Bei der Fotografie ist das natürlich wesentlich komprimierter. Trotzdem hat man aber das Gefühl, bei der Fotostrecke, wenn man sie ansieht, es ist keine Inszenierung, wie es oft bei narrativen Fotografien ist, sondern man hat den Eindruck, es sind wirklich gefundene Kulissen, gefundene Szenen. Stimmt das so?
Ja, genau. Also diese Serie ist in Kroatien entstanden, auf einer Insel, Off-Season, wo man eigentlich nichts anderes tun kann, als spazieren gehen.
Fotografieren,
genau. Und wenn man das erste Bild und vielleicht auch das zweite Bild fotografiert hat, dann entwickelt sich irgendwie, also zumindest ist es bei mir so, der Wunsch nach einer Serie und dann sucht man verstärkt nach entsprechenden Motiven. Das ist wie Bild zu suchen. Ja, also man hat vielleicht irgendwie ein, zwei Schwammerl gefunden und sagt, okay, in der nächsten Bucht werde ich dann ein ähnlich gelagertes Motiv wiederfinden und man grast halt so die Buchten ab, bis man tatsächlich das gefunden hat.
Gibt es für dich da so Analogien auch zum Gedichtschreiben, soweit du da Einblick gefunden hast in den Entstehungsprozess?
Bei der Art von Arbeiten kann man eigentlich nur aufs Licht warten und auf die Gelegenheit gewissermaßen. Also es ist ja nicht so, dass wir hier arbeiten am Motiv selbst.
Wie war das denn bei dir?
Der Band versammelt sehr unterschiedliche Texte. Manche sind 1,5, 2 Jahre alt, sind nochmal überarbeitet. Andere sind aus diesem Jahr, also auch der titelgebende Text, das Mädchen Parsival, ist im Sommer entstanden. Also es war wirklich auch der letzte Text, den ich geschrieben habe. Die Vorarbeiten, das Prozessuale, das ist etwas, das relativ lang mich begleitet hat. Also es war auch immer so ein Notieren, ein Schreiben, ein Aufsammeln vielleicht auch. Manchmal ist ja auch ein Prozess so, dass man sich durch eine ganze Seite im Notizheft durchschreibt, um zu dem einen Satz zu kommen, den man eigentlich schreiben wollte.
Aber auch bei der Lyrik, also sind beide Sachen wichtig, sowohl die Gestalt wie auch der Gehalt sozusagen. Und wie, unter Anführungsstrichen, inszeniert sind dann deine Gedichte?
Dieses visuelle Phänomen, das ist natürlich hochgradig relevant. Wie setzt man einen Titel? Gibt es einen Titel? Das fängt bei sowas vermeintlich einfachem schon an. Das Mädchen Parsival besteht aus Textblöcken, die immer 5 Zeilen sind. Die moderne Lyrik, ist mein Eindruck, hat ja irgendwann auch begonnen, sich so, sag ich jetzt mal, vom Korsett der Metrik ein bisschen zu befreien, kokettiert manchmal immer noch damit. Und das spürt man sicherlich in den Arbeiten auch. Manche spielen so eine formale Strenge auch an. Andere setzen durch sozusagen Abstände, also wie auch etwas auf der Seite erscheint, betonen die nochmal, dass ein Text, insbesondere ein literarischer Text, immer auch ein visuelles Phänomen ist, immer auch eine visuelle Erscheinung hat, wenn man das anschaut, dass das nicht nur die Handschrift ist und das gedruckte Buch und wie kommt es dazu, sondern dass das auch, und das wird so leicht übersehen, dass das einfach eine Gestalt hat, wie du es genannt hast, die mit dem Gehalt hoffentlich zusammengeht. Manchmal kann es natürlich auch sein, dass das ein bewusstes Spannungsverhältnis ist, um da eine zusätzliche Dynamik hineinzubringen. Also ich habe versucht, da diese Gestaltung recht vorsichtig, recht zurückgenommen anzusetzen, vielleicht ein bisschen klassisch das auch anzulegen, weil, wenn du so möchtest, der Gehalt streckenweise eh wild genug ist. Da setze ich drauf, dass im ersten Moment diese Erwartungshaltung gegenüber der Lyrik, und damit meine ich die gute und die positive Erwartungshaltung, so auch einlöst. Nicht zuletzt, weil manche der Abschnitte versammeln klassische lyrische Arbeiten, die auf einer Buchseite auch Platz finden. Und auf der anderen Seite, und das interessiert mich einfach auch, habe ich mit dieser Langform des Lyrischen auch gespielt. Also das, was als Langgedicht im französischen Sprachraum, im angloamerikanischen Raum viel geläufiger ist und bei uns sozusagen vielleicht nach und nach beginnt, Fuß zu fassen, das interessiert mich sehr, und das habe ich auch versucht zu benutzen und dann auch entsprechend zu gestalten.
Weil du angesprochen hast, die Erwartungshaltung. Das heißt, man nimmt doch als Künstler, als Künstlerin schon eine bestimmte Erwartungshaltung an.
Also ich glaube, auf ein mögliches Publikum würde ich ungern Rücksicht nehmen.
Also spielt keine Rolle für dich?
Nein.
Ich versuche, ein möglichst breites Publikum hoffentlich zu erreichen. Also auch in dem Ansinnen dieses Lyrik lesen nur die Lyriker, das ist ein Problem, das man vor allem im deutschen Sprachraum irgendwie, dem man da begegnet, und das ich eine ziemliche Katastrophe finde und einfach auch eine Unrichtigkeit. Ich frage mich, wie viel davon ist sozusagen auch irgendwie ein produziertes Phänomen. Also dass das unverkäuflich ist und schwer und dass das so eine Königsdisziplin ist, in die man schnell alles wegloben kann und dann greift es auch keiner mehr an. Das finde ich störend bis irritierend. Also deshalb vielleicht auch die unterschiedlichen Tonlagen da drinnen. Also das Mädchen Parsival, so wie das da vorkommt, das ist einerseits natürlich eine Auseinandersetzung mit einem Klassiker, auf der anderen Seite, dieses Mädchen Parsival hat auch ganz viel von Tank Girl, nicht nur von dem Mittelalter. Und es gibt auch ein, das hat mit dem Moment, dem Ansatz einer künstlerischen Forschung mit Literatur zu tun, es gibt da drin auch ein eigenes Kapitel, das als bibliografischer Raum, als Literaturverzeichnis funktioniert, was wahrscheinlich ein Publikum im ersten Moment in einem Lyrikband nicht erwarten würde. Und da geht es nicht darum zu sagen, wir schreiben besserwisser Literatur und wir machen besserwisser Fotokunst, sondern dass man sagt, das sind Einladungen, dann öffnet man ein paar Räume und dann kann ein Austausch beginnen, insbesondere auch im Bereich der Lyrik, der sich ja zusehends öffnet, auch für ein breites Publikum. Und ich finde das wichtig und ich finde das auch sehr schön.
Mhm. Das Buch selber ist ja in 5 Kapitel oder in 5 Teile aufgeteilt, die da sehr unterschiedlich sind. Die da heißen Carbon, Kartografie, Postantike, das Mädchen Parsival, das auch titelgebend ist, Genealogie und instabile Elemente. Gibt es da sowas wie einen roten Faden, der sich doch durch alle 5 Teile zieht?
Bin versucht zu sagen, sowohl als auch.
Okay.
Die Abschnitte funktionieren für sich, haben eine gewisse Sinnhaftigkeit, so hoffe ich. Der Eröffnungsabschnitt ist ein Zyklus, das könnte man als Liebeslyrik lesen. Das Mädchen Parsival ist sicherlich so eine etwas punkig geratene sozusagen Auseinandersetzung mit einem Klassiker, wo es um die Genealogie geht. Da habe ich mich mit dem bösen Sohn von König Artus beschäftigt, weil für den interessiert sich niemand, nicht in der Literaturwissenschaft und nicht in der Literatur. Also der ist irgendwie so der Buhmann und ich dachte mir, der muss doch mehr können, als eine reine grammatikalische Funktion zu haben. Dieses von den Rändern her zu denken, von den Rändern her auf die Dinge zuzugehen, das ist sicherlich ein verbindendes Moment, das da durchgeht. Und dann dieses sich abarbeiten oder sich positionieren zu den Klassikern, das interessiert mich. Da gibt es gerade in der englischen oder englischsprachigen Literatur, also nicht nur in der Lyrik, aber in der Lyrik insbesondere, diesen Begriff, der nennt sich Versioning. Und da geht es dann darum, dass man auf einen Klassiker antwortet, in dem Sinne. Man überträgt ihn in ein eigenes Werk. Da geht es nicht um eine Übersetzung im traditionellen Sinne, aber es hat was davon.
Könnte man auch Sampling nennen, um einen modernen Begriff zu verwenden?
Das finde ich ganz richtig. Also viele, viele Momente aus dem Bereich von Remix, von Sampling, die korrespondieren mit dem. Und ich glaube, einige der Strukturelemente, so wie die Abschnitte funktionieren, die sind sehr filmisch. Das könnte aber auch, wie ein DJ auch arbeitet. Am Ende, wenn wir uns anhören, was ein DJ macht, dann erzählt er vielleicht eigene Geschichten mit fremden Stories. Das sind Elemente, auch wie man erzählen kann, auf eine vielleicht verdecktere Weise. Das interessiert mich, hat mich auch in früheren Arbeiten interessiert. Und wenn es sowas wie einen verdeckten Ermittler geben kann, warum soll es nicht auch noch einen verdeckten Erzähler geben? An dem arbeite ich mich, glaube ich, weiter ab.
Hast du dieses Filmische gespürt, wenn du die Texte gelesen hast?
Ja, schon, natürlich, ja.
Wir haben schon so viel über das Mädchen Parsival jetzt gesprochen. Du hast doch schon gesagt, es ist angelehnt an den Klassiker von Eschenbach, glaube ich. Wo es natürlich kein Mädchen ist, wo es Parsival ist, dieser seltsame Ritter aus der Tafelrunde, eigentlich eine Selbstfindung, einen Selbstwerdungsprozess durchmacht. Inwieweit hast du quasi dann von den Rändern her etwas übernommen in dein Mädchen Parsival?
Ja, ich habe mir medievistische Unterstützung gesucht, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, wie es um die Fachliteratur ging und um den Austausch, auch schon in der Beschäftigung mit dieser Figur Mordred. Und ich habe mir die Fachliteratur angesehen und ich habe mir auch angesehen, wie neuere literarische Positionen dazu aussehen. Also die literaturgeschichtlichen Quellen sind ja nicht nur deutschsprachig und die Figur des Parsival, der reist ja durch verschiedene Sprachen, durch verschiedene Genres hin bis zum Film. Es gibt ja auch filmische Annäherungen an die sehr vielschichtige und sehr schwierige Figur. Und in einem früheren Text ist es mir fast im Rahmen des Schreibprozesses ist mir so ein Satz ausgekommen. Also das war so ein Moment, wo vielleicht dann der Text sich schon selber geschrieben hat. Dass wir doch ohnehin alle wissen, dass Parsival ein schönes Mädchen war. Und der hat sich in einen anderen Text so eingeschlichen, dieser Satz. Und ich glaube, das war der Startpunkt auch sozusagen an diesem Was-wäre-wenn ein bisschen festzuhalten. Dieses von den Rändern oder dieses auf die Theorie oder auch auf die Wissenschaft zugehen, das sehe ich als Ausdruck von etwas, das ganz stark jetzt auch in der Literatur endlich auch ankommt. Und zwar eine ernst gemeinte künstlerische Forschung. Dass man mit den Mitteln der Literatur Fragen stellt, die die Wissenschaft vielleicht nicht stellen kann. Und dass es dann nicht darum geht, bestehende wissenschaftstheoretische Systeme abzulösen. Das merke ich auch in Gesprächen, dass Leute dann die Panik kriegen, so quasi, Gott, uns geht so das Analytische verloren, wenn wir Kunst und sozusagen die Auseinandersetzung vermischen. Das sehe ich gar nicht, sondern da kommen neue Fragen hinzu. Und diese vorsätzliche Theorie-Zugewandtheit und diese Zuwendung zu anderen Quellen, ohne dass man da alles verstehen muss, was da reingepackt ist. Ja, dass da trotzdem noch ein hoffentlich ästhetisch ansprechendes, eigenständiges Werk auch rauskommt, das interessiert mich, dem auch nachzugehen. Und das hat sich für, ich sag mal, den Fall Parsival extrem angeboten. Ja.
Ich glaube, wir müssen jetzt mal reinhören in das Mädchen Parsival, damit wir endlich wissen, wovon wir hier die ganze Zeit reden.
Den Abschnitten sind das vielleicht auch so eine Angewohnheit. Ich weiß nicht, ob es eine gute, eine schlechte oder eine wertfreie ist. Es gibt in diesem Moment mit den Zitaten und auch den Abschnitt sind Zitate vorangestellt. Und ein Autor, der inzwischen auch ein bisschen ins Deutsche übersetzt, ist Ocean Wong. Ich habe ein Zitat auch gewählt, um vielleicht auch schon einzustimmen, was dem Mädchen Parsival so los ist. Und da heißt es, "Don't be afraid, the gunfire is only the sound of people trying to live a little longer and failing." Das Mädchen Parsival ist völlig offen, überliefert sich unvollständig, fassungslos, nimmt zweideutige Namen für selbstverständlich, gibt nichts auf wechselnde Bündnisse, Treue. Erlösung wäre ihr ein leichtes, doch es interessiert sie einfach nicht genug. Das Mädchen Parsival setzt immer wieder neu an, selbst schreibend und lesend, eine Elster. Startet neu, startet durch, fängt ungeduldig an. I would rather be wrong than live in the shadows of your song. Das Mädchen Parsifal drängt sich in alle ersten Zeilen, ist vorne mit dabei, ein Stoßtrupp für sich. Kimme und Korn in überraschend zarten Händen, vergisst die brennenden Räume ihrer Kindheit. Diese Welt steht ihr nicht nur offen, sie ist zu haben. Das Mädchen Parsifal versteht nicht. Er arbeitet sich die Welt mit Eisen, findet Geschmack daran, kein Gewissen und harter Verstand. So eilt sie dahin, unter den missverständlichen Sätzen der Gestirne. Wenn wir sprechen werden, was dann? Das Mädchen Parsifal entbindet sich, hat keinen Sinn für Eltern, ist sinnlos für Klassiker und Tradition, betreibt die Neuverteilung der Schrift, bleibt unbekümmert, will von den Wegen oder Idealen nichts weiter wissen. Das Mädchen Parsifal buchstabiert sich um, schreibt sich ein, wird handgreiflich, neigt zu Entzündungen. Sie folgt mir aus mehreren Lehrbüchern zugleich, Textbooks. Greift aus allen Richtungen an, über Feldländereien und Klassenzimmer. Das Mädchen Parsifal schneidet mich zurecht, unverständig für die Schönheit des Akts. Ihre kalten Schlingen nicht widerstehen können, wie auch. Sie landet Treffer, hält meinen Arm und kann nicht aufhören. Es geht sich leichter unter als gedacht. Applaus, Applaus. Das Mädchen Parsifal ist eine großgezogene Sorge. Erst die Nacktheit, dann der Harnisch. Taucht mich ins Dunkel, immer länger, weggesperrt in einen Stein. Nur der glimmende Rest bleibt, der letzte Trick eines alten Fuchses. Das Mädchen Parsifal schweigt zornig um die Wette. Sie trinkt kaum, mustert, stellt keine Fragen, blockiert sich durch den Abend. Aufmerksamkeit kann Zumutung sein, geschenkt. Manche Antworten sind gar nicht erwünscht. Das Mädchen Parsifal langweilt sich schnell. Ein Stein ist ein Stein ist ein Stein, auch in diesem Wüstenland. I've got drama, can't be stolen. Das Objekt bestimmt die Gesten, machtvoll. Das Mädchen Parsifal ist ein Bündel moderner Nerven, folgt Leitlinien aus Stoff, alphabetischen Markierungen, Cutter und Lanze sind hier lesbar, ganz figürlich ringsum. Schlag ein Sklavenzeichen, all das ist Teil des Tests. Das Mädchen Parsifal tanzt zum Lied der Drohnen, doch ziemlich fertig, erschöpfter Frontsoldat, eine sprichwörtlich gewonnene Schlacht, aber der Krieg? Wer diesen Zeilen nachfolgt, hat bislang überlebt, sollte besser eine Schaufel mitbringen.
Matthias Schmidt hat im Nachwort des Buches die Gedichte oder die Texte als Vexierbilder beschrieben. Bezieht sich das rein jetzt nur auf die verschiedenen Lesarten, die natürlich so vielfältig sein können, wie es Leser und Leserinnen gibt? Oder sind tatsächlich deine Gedichte auch so etwas wie Such- oder Rätselbilder?
Ich denke, das wäre eine mögliche Lesart, so viele Leserinnen und Leser, so viele Haltungen vielleicht auch zu einem Text. Ich meine, machen wir uns nichts vor, am Ende ist der Text immer schlauer als der Autor. Das ist so, also ein Text kann immer irgendetwas, das ich nicht intendiert habe. Mhm. Ja. Bei Mädchen Parsifal ist das, das hat eben diese Strophenhaftigkeit, wo diese Strophen für sich so, vielleicht so wie eine kleine Bildabfolge sein können. Andere Arbeiten sind vielleicht mehr sowas wie ein sprachliches Polaroid. Ja, da ist dann tatsächlich dieses Moment des Fixierbilds eins, das man so halten kann. Es bewegt sich vielleicht etwas, so wie ein Moment, der so rausgegriffen ist. Das ist sicherlich ein Moment von Bildhaftigkeit, der sich da drin findet.
Inwieweit trifft das auf deine Bilder zu, Chris, der Begriff Fixierbild?
Ja, also in der Serie, in der konkreten, ist es tatsächlich eine Momentaufnahme. Wie wir schon gesagt haben, es liegt am richtigen Licht, am richtigen Moment. Man muss dorthin kommen und dann, sehr viele dieser Bilder sind ja auch tatsächlich in der Dämmerung entstanden. Da ist das Zeitfenster relativ klein, wo man fotografieren kann, wo die Stimmung auch aufrecht ist. Ein paar Minuten später fällt das ja dann zusammen, weil das irgendwie das Licht weg ist oder ein Schleier vor die Sonne tritt.
Die Bildserie besteht ja aus 7 Schwarz-Weiß-Abbildungen, die eben das Buch durchgliedern. Ganz hinten findet man dann auch die Titel zu den Bildern. Bist du so ein Beatles-Fan gewesen, damals oder immer noch? Nein, man muss dazu sagen, dass alle haben ja ausnahmslos einen Titel, der irgendein Beatles-Song ist,
ganz
oder?
Ganz genau, ja. Nein, ich bin nicht so ein riesiger Beatles-Fan, aber die Beatles erstens ist das Repertoire recht groß. Das heißt, man findet am ehesten eine Entsprechung. Na, schau mal, also ich finde es richtig. Ist gut, auf jeden Fall.
Ja. Beatles ist gut. Ja. Okay, also du hast zumindest damals in Kroatien Beatles gehört.
Ja, genau.
Du hast es auch vorhin schon angesprochen, Thomas, ein Teil im Buch, du nennst es Hilfsstellungen.
Hilfslinien.
Hilfslinien ist vielleicht ein bisschen untertrieben gesagt. Wir reden hier von 131 Literaturtipps, die du da auflässt, oder Literaturquellen. Sind deine Texte tatsächlich eine Reduktion von allen diesen 131 Quellen?
Nein, also, ich habe sie nicht gezählt. Ich finde das, ganz vorbildlich in der Vorbereitung, das möchte ich jetzt mal sagen.
Danke.
Das sind aber alles Bücher, die ich in der Hand hatte, mit denen ich arbeite. Sie sind auch Empfehlungen, wenn man so möchte, aber es sind keine Vorgaben im Sinne von Vorschriften. Also das ist wirklich Hilfslinien, das sind Andeutungen, auf denen ich stehen darf. In meinem Schreiben sehe ich, ich start als Leser, als jemand, der ja wahrscheinlich ein manisch neugieriger Leser ist. Und das ist ein Ausschnitt aus dem, was mich so umtreibt oder was mich in der Zeit, wo das Buch entstanden ist, begleitet hat, Büchern, denen ich erstmals begegnet bin, Bücher, die ich nochmals zur Hand genommen habe. Und das ist einfach eine Möglichkeit, ein bisschen sozusagen, das ist eine Einladung in einen zusätzlichen Raum. Und ich möchte diesen Moment auch nochmal betonen, dieser Öffnung, also dieses mit der Literatur Fragen zu stellen. Deshalb ist auch dieser Bereich, dieses Hilfslinien ein bisschen ausführlicher geraten, eben um zu sagen, das ist nicht nur eine bloße Behauptung.
Mhm.
Ja, also das Problem ist ja ganz oft, wenn ein Diskurs, ob jetzt in der bildenden Kunst oder in der Literatur oder in der Musik angesagt ist, dann findet man den Begriff sehr schnell mal überall irgendwo dabei kleben, egal ob er jetzt passt, nur aus der Annahme heraus, dass es funktionieren wird in irgendeiner Form oder dass es den Erfolg befördert. Und das wollte ich verhindern. Und deshalb sozusagen das auch irgendwie mit einem deutlichen Anteil in dem Buch auch beweisen. Ja, nicht einfach da zwei weitere Gedichtzyklen unterzubringen. Also das Buch war umfangreicher konzipiert und es musste dann richtigerweise auch schlanker werden. Aber um zu sagen, nein, das ist ein wichtiger Abschnitt, der muss auf jeden Fall drin sein, damit klar ist, das ist nicht einfach eine Behauptung, das ist nicht einfach ein Kokettieren mit einem Begriff, der gerade hip ist.
Bei einem Text, der hieß Die Atlanten stürzen das Gebälk, das ist aus dem fünften Teil in dem Buch, da habe ich mich auch daran erinnert, dass du ja auch als Archivar tätig bist. Und da ist ja auch die Rede von Fundstücken, von Hinweisen, die Chronologie der Dinge, vom Nachvollziehen und Bewahren. Welche Rolle spielen da eure ganz persönlichen Fundstücke bei der Entstehung von Lyrik bzw. Fotografie oder muss ich jetzt alle Beatles-Titel durchhören und die ganzen Bücher lesen und dann weiß ich Bescheid?
Also wenn man die Musik dazu hört, dann wird man schon wahrscheinlich dahinter kommen, warum der Titel gewählt ist.
Okay.
Das auf jeden Fall. Also es reicht eine Auswahl von, von sieben Songs, genau.
Okay.
Vielleicht noch einen Satz noch zu den Beatles oder warum das Musiktitel sind, weil wir darüber gesprochen haben. Die Fotografie ist ein bisschen eingeschränkt in ihrer Darstellungsform und ich fand es ganz richtig, dass gewissermaßen die Songs eine Art Score zum Bild liefern. Ja.
Mhm.
Weil jeder kennt Beatles-Songs und die schwingen eigentlich unbewusst in einem mit und wenn man die Bilder betrachtet mit der Zusatzinformation des Titels, dann bekommt das eine zusätzliche Stimmung.
Und weswegen hast du die Bilder schwarz-weiß gesetzt?
Also in der ursprünglichen Version vor 13 Jahren waren die alle sehr, sehr farbig, was es halt zulässt an Farben so in der Dämmerung. Aber wir haben uns eigentlich auf schwarz-weiß verständigt. Und sie funktionieren, das ist wichtig. Wenn es nicht funktioniert hätte, hätten wir es gelassen. Aber
bei dir ist es ja wahrscheinlich relativ klar, wo die Fundstücke herkommen, aus 131 Quellen im Minimum.
Ja, aber weil du gesagt hast, muss ich die jetzt alle lesen? Das sind keine Verpflichtungen, das ist genau der Punkt, sondern das ist ein Moment, auf den ich hinweisen möchte, aber das ist nicht, oh, ihr müsst das jetzt alle lesen, damit ihr die Texte kapiert oder so.
Aber,
also das wäre ein grobes Missverstehen.
Aber es ist schon so, dass diese Fundstücke, die dich dann letzten Endes dazu inspirieren, dass du Gedichte schreibst oder dass Texte entstehen, die kommen von irgendwo her.
Ja, und ich nehme da auch die Freiheit, wenn mich was interessieren beginnt, wenn mich was irritiert, ja, dass ich mir das lang offen lasse, ob das ein wissenschaftlicher Aufsatz wird oder ein Gedicht. Und das ist eine Freiheit, die möchte ich nicht missen. Ja. Dass wenn ich beginne, mich für was zu interessieren, dass es ganz meine Entscheidung, soweit das, es sei denn, es gibt halt eine Einladung für einen Band oder so, also das sind ja dann andere Ansätze, aber wenn ich sage, ich gehe jetzt aus eigenem Interesse einem Thema nach, einem Buchtitel oder einem Gedanken, der mich fasziniert und ich weiß noch nicht genau warum, ja, dann ist das meine Art, mich damit auseinanderzusetzen, aber immer sozusagen mit der Perspektive, mir das freizuhalten, wird das ein literarischer Text oder wird das ein wissenschaftlicher Aufsatz? Schreibe ich am Ende eine Rezension über ein Buch, wo es um das Thema geht und da fließt das dann ein. Und das möchte ich ungern missen. Ich habe das auch im nicht deutschsprachigen Ausland, war das immer viel klarer, dass man Autor wissenschaftlicher Arbeiten sein kann und Autor literarischer Arbeiten. Da war nicht diese, im übertragenen Sinne, die Frage, na, für welches Team spielst du denn jetzt?
Ja? Verstehe.
Was bist du denn jetzt wirklich? Ja? Und ich denke, solange man mit einer gewissen Verantwortung für das, was man da jeweils macht, herangeht, dann ist es möglich, einen wissenschaftlichen Text zu schreiben oder eben auch einen literarischen Text. Und das möchte ich mir unbedingt erhalten.
Ich würde dich abschließend gerne noch um einen Text bitten, und zwar den Text Mein Leben als Hai. Mhm.
Der Text Mein Leben als Hai leitet den zweiten Abschnitt ein, der unter diesem Aspekt von Postantike steht. Das war so eigentlich ein Spiel mit Worten, aus dem das dann entstanden ist. Mein Leben als Hai. Ich muss kurz nochmal stoppen, weil das zufällige Grün, das möchte ich jetzt einfach, um vielleicht das zu erläutern. Ich habe hier in der Buchhandlung ein englischsprachiges Fachbuch über Haie gekauft. Das stand draußen und es war knallgrün.
Obwohl die Buchhandlung Yellow heißt.
Ja, ja. Und ich wusste überhaupt nicht, was ist denn das? Und dann habe ich es mir angeschaut und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht warum, aber ich kaufe das jetzt. Ja? Und das war eins dieser irritierenden Fundstücke, das dann sozusagen, das ich mit mir herumgetragen habe, teilweise auch tatsächlich physisch, das dann am Ende in dem Text gelandet ist. Also um vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, wie das auch funktioniert.
Wie es bei dir entsteht. Ja.
Mein Leben als Hai. Zufälliges Grün bringt mich auf neue Natur. Ordnungen, Familien, Arten. Finde ich mich in diesen Systematiken besser verzeichnet? Nachgewiesen? Unentschieden selbst in Kinderfragen, man stößt sich daran auf Partys, wie auch an meiner bissigen Haut, dem Schwarz ohne Pupille, meiner Neugier. Metabolismus und Morphologie interessieren, zumindest zeitweise. An meiner Finne will man mich erkannt haben, immer schon. Doch ich behaupte, ich sei besser als mein Ruf und in den Gesprächspausen lächle ich verlegen, zeige Zähne. Im Bestand bedroht, ziehe ich räuberisch meine Bahnen, bleibe unstet, schiebe es auf Gene, Sterne. Eben weil ich keinen Laut geben kann, mag ich Noise, vielleicht sogar Gesellschaft, but I haven't met you yet. Immer in Bewegung träume ich vom Kommenden, bin dann ganz mechanisch, mache mir ein Bild von dieser treibenden, furchtbaren Maschine. Da ist ein Loch, ein Schaden, ein innerer Rand, sich weitend, bis nur noch Kontur bleibt. Mein Leben als Hai dauert, bis es mich zerreißt.
Ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und auch für die Leserteile. Herzlichen Dank, Chris Sauber. Du bist verantwortlich für die siebenteilige Bildstrecke in dem Buch. Vielen Dank auch dir, Thomas Ballhausen, der Autor der Gedichte in dem Buch »Das Mädchen Parsival«. Gedichte und Bilder mit einem Nachwort von Matthias Schmidt erschienen im Limbus Verlag in der Reihe Lyrik Limbus. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch, so oder so, entweder über Fotografie oder auch über Gedichte. Vielen Dank für diesen Abend, und ich darf jetzt das Publikum einladen, noch Fragen zu stellen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Onesto, un uomo probo, tra la 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 la, tra la la leru, s'innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la 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 la, tra la la leru, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra la 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 la, tra la la leru. Dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò.
herzlich willkommen. Dominik Barth am anderen Ende der Telefonleitung. Wir versuchen jetzt zum ersten Mal über die Quarantäne, über die Ausgangssperren hinweg uns zu connecten. Herzlich willkommen bei Literradio.
Herzlich willkommen, hallo.
Dominik Barth wäre einer unserer Gäste in Leipzig gewesen mit deinem Roman Vom Land, der bei Zschollner erschienen ist. Der Roman spielt ja, wie er schon sagt, auf dem Land, in einem Dorf. Aber da steht diese Krankheit, diese ominöse Krankheit der 60-jährigen Bäuerin, der Therese, im Raum. So beginnt es. Wie geht's dann weiter?
Diese Bäuerin denkt, dass sie krank ist und auch alle anderen rund um sie herum denken, dass sie krank sind oder bemerken zumindest, dass mit Therese etwas nicht stimmt. Und ich denke, zunächst versuchen eigentlich alle damit, das nicht allzu wichtig zu nehmen oder kümmern sich nicht darum oder möchten in erster Linie, dass der Alltag so weitergeht wie bisher. Aber das lässt sich eigentlich nicht durchhalten. Denn in Wahrheit bedeutet diese Krankheit von Theresa, dass nichts mehr so recht funktioniert wie vorher. Und das wird den Leuten damit auch bewusst, also der Familie von Theresa.
Eben, also wir reden hier von einer Familie bestehend aus ihrem Mann, mit dem sie gemeinsam den Bauernhof hat, und ihren drei Kindern mit deren Familien sozusagen schon wieder, weil zwei ihrer Kinder sind schon verheiratet und so weiter. Stimmt, man merkt eigentlich, dass etwas Selbstverständliches, weil Therese ist ja eigentlich sowas wie ein selbstverständliches Faktotum dort am Hof, und plötzlich bricht sie weg und alles fängt an zu erodieren, oder?
Genau, ja, und das hat sich vielleicht niemand vorher so sehr vorgestellt, denn Theresa, so wie ich diese Figur sehe, ist so eine Frau um die 60, bei der man sagen kann, dass die immer funktioniert hat oder dass die immer gearbeitet hat, dass die war kaum einmal krank, die hat immer das getan, was man von ihr erwartet hat. So eine Frau, die eigentlich, ohne das für sich selbst, glaube ich, in Anspruch zu nehmen, aber wirklich eine ganz, ganz starke Frau.
Aber ist es nicht ganz typisch, generell, wenn man sich Frauen und Positionen von Frauen in der Gesellschaft anschaut, wir reden ja jetzt nicht nur vom Land, das kann man ja genauso auf das Urbane umlegen, dass das, was man jetzt im Fachjargon als Subsistenzarbeit bezeichnet, das, was die Frauen eigentlich so leisten und eigentlich so die Basis aufrechterhalten und schaffen, das ist wieder bei Therese eigentlich ganz, kommt ganz, ganz deutlich zum Ausdruck. Ohne sie funktioniert eigentlich nur mehr die Hälfte, wenn überhaupt.
Ich finde das auch tatsächlich jetzt auch jenseits des Romans ganz bemerkenswert am Lande, auch in den Landwirtschaften, auf den Bauernhöfen. Dort lässt sich kaum eigentlich sagen, dass es hier Arbeiten nur für die Frauen gibt und Arbeiten nur für die Männer. Jeder, der auf einem Bauernhof einmal war, weiß, dass die Frauen genau dasselbe machen wie die Männer. Zum Großteil, also jetzt wirklich in der praktischen, sie fahren mit dem Traktor und sie machen all diese Sachen. Das fasziniert mich eigentlich auch am Bauernhof, dass dort diese Geschlechtertrennung, es gibt sozusagen Arbeiten, die machen nur die Männer, und das sind dann meistens die, wo man, also das ist so ein Klischee, nicht? Und das sind dann schwere Arbeiten, und dann gibt es Arbeiten, die machen nur die Frauen, und das sind dann irgendwelche Häckelarbeiten, und das stimmt überhaupt nicht. Jeder, der jemals auf einem Bauernhof war, weiß, dass das, die Frauen sind genauso stark wie die Männer und machen eigentlich genau dieselbe Arbeit. Auf diesem Bauernhof im Roman arbeiten ja dieser Mann und seine Frau, Erwin und Theresa, zusammen. Und können auch nur gemeinsam diesen Hof, also die Arbeit auf diesem Hof bewältigen, weil anders für eine Person alleine ist das viel zu viel Arbeit. Mhm.
Dann kommen die Kinder ins Spiel, weil der Vater natürlich, also Erwin, ihr Mann, schon langsam verzweifelt ist, weil er nicht weiß, was mit Theresa los ist. Theresa ist nicht ansprechbar, sie wird regelrecht stumm, sie spricht mit niemandem mehr. Und dieses Stummsein ist ja eigentlich so ein bisschen das Symptom, das Grundsymptom für das ganze Übel an sich, oder? Alles, was irgendwie unangenehm ist, was nicht in die Norm passt, was nicht in die Traditionen passt, über das wird nicht gesprochen. Das wird dann allzu gerne totgeschwiegen in der Hoffnung, dass es dann einfach auch nicht existiert, oder?
Ja, genau. Also über etwas einfach nicht sprechen ist eine verständliche Reaktion, die wir alle verstehen, denke ich. Also der beste Weg wäre, das, was uns stört, einfach nicht drüber reden, Schwamm drüber und hoffen, dass es dadurch sich in Luft auflöst. Also das passiert nun mal leider nicht, nicht? Aber auch bei Theresa oder auch in diesem Hof ist eine der ersten Strategien oder die erste Ausflucht ist, einfach nicht darüber sprechen. Einfach den Mund nicht aufmachen. Und auch das scheint mir, ja, das scheint mir eine realistische Beschreibung dessen zu sein, was wir alle, also ich kann mich das selbst ja gar nicht ausnehmen, also wie wir oft auf Überforderung reagieren oder wie wir mit Situationen umgehen. Nicht? Einfach am besten so, als wäre es nicht da, nicht mehr darüber reden. Und auch Theresa beginnt, also ihren Protest, wenn man es so interpretieren möchte, eigentlich in einer Verweigerung, in einem nicht mehr reden wollen zu artikulieren. Also obwohl das natürlich paradox ist, denn es ist ja also eine Artikulation von Protest, bei der man nichts mehr sagt.
Aber das eine ist ja, über etwas nicht zu reden, weil man vielleicht keine Worte dafür findet, keine Worte, die man kennt, die passen, die das zum Ausdruck bringen könnten. Und das zweite ist aber, über etwas nicht reden, weil man es gar nicht konkret werden lassen will oder auch um eine Problemlösung vielleicht zu sabotieren. Weil manchmal kann man Probleme ja erst dann lösen, wenn man sie eben ausgesprochen und artikuliert hat. Und das wäre ja eigentlich, finde ich, jetzt bei Theresa vielleicht auch ein Weg gewesen.
Aber ich glaube schon, dass es nicht jedermanns Sache ist und jeder Frau's Sache, wirklich artikulieren zu können, was man möchte. Denn das ist selbst ja schon da ist man ja schon sozusagen auf einem guten Weg. Da ist schon viel geschehen, wenn man das kann. Wenn man sozusagen tatsächlich sagen kann, was man will. Und das nämlich nicht, man kann es ja oft nicht deshalb nicht sagen, weil man dumm ist oder irgend so etwas, sondern weil man einfach nicht gelernt hat, auszusprechen, das heißt aus dem Inneren ins Außen zu transportieren, was man wirklich möchte. So wie ich diese Bäuerin Theresa einschätze, hat die einfach Jahre, Jahrzehnte lang nie auf diese Strategie zurückgegriffen, die uns vielleicht schon selbstverständlich erscheint, nämlich dass man artikuliert, was man möchte, sondern die hat das einfach immer geschluckt. Die hat das einfach nicht gesagt und abgewartet. Schauen wir mal.
Überhaupt, finde ich, ist der Bauernhof in deinem Roman eigentlich auch mit den Protagonisten und Protagonistinnen dort ein gutes Beispiel dafür, wie sich oft Gesellschaften im Moment so gegenüberstehen. Auf der anderen Seite, dargestellt durch Erwin und auch ein bisschen durch Theresa, dieses Alter, diese Traditionen, das, was immer schon funktioniert hat, was gut funktioniert hat und deswegen wird es beibehalten. Und auf der anderen Seite aber deren Kinder, die mehr oder weniger versuchen, jetzt einen anderen, einen neuen Weg zu gehen, mit der Landwirtschaft nichts zu tun haben wollen. Dann gibt es ja natürlich auch noch den dritten Sohn, den ich erzähle, der überhaupt in die Stadt gezogen ist, ganz weit weg. Und man merkt schon allein im Kleinen hier, wie sich hier die verschiedenen Verhältnisse quasi, wie so ein Culture Clash aufeinander knallen, oder? Und das Ganze kann man natürlich dann auf die dörfliche Struktur umlegen und natürlich dann aber auch die ganze Welt, oder?
Ja, das würde mich freuen, wenn man sozusagen natürlich hier pars pro toto weitergehende Interpretationen an den Text heranträgt, natürlich, also auf alle Fälle. Ich meine, ich kann das nicht. Nein, das würde mich freuen, natürlich.
Aber du hast sozusagen einen Ist-Zustand beschrieben, so wie du ihn wahrnimmst, wie du ihn beobachtet hast, wie du ihn kennst.
Ganz bestimmt. Ich habe mich konzentriert auf das Erzählen dieser Geschichte und auf das Abspulen dieses Handlungsablaufes. Für mich ist ganz wichtig gewesen beim Schreiben, diesen Handlungsfaden immer in der Hand zu haben und diese Geschichte zu erzählen. Das ist auch sozusagen mein Selbstverständnis beim Schreiben gewesen. Also mir geht es nicht vordergründig darum, eine politische Botschaft zu setzen, natürlich, aber und wenn es dann gelingt, über diese Geschichte politische Fragen oder gesellschaftliche, kulturelle Fragen virulent zu machen, natürlich, dann freut mich das. Aber ich, wirklich, ganz ehrlich, meine Grundintention war, diese Geschichte zu erzählen. Die Geschichte von dieser Bäuerin und dem, was da passiert.
Also in erster Linie wirklich Theresas Geschichte, weil du erzählst eigentlich schon ganz viele Geschichten. Du erzählst eigentlich die Geschichte jedes einzelnen Kindes, mehr oder weniger auch, und auch die von Erwin und auch die des Enkelkindes eigentlich, oder? Und die des Freundes vom Enkelkind.
Ja, das lässt sich kaum vermeiden. Ich meine, kein Mensch lebt alleine oder kaum jemand, nicht? Also die Geschichte von einem Menschen, so wie das bei uns ist, ist immer verwoben mit den Geschichten von anderen Menschen. Also, außer man ist ein Eremit, aber da folgt das eine aus dem anderen. Natürlich, diese Familienmitglieder haben Kontakt zu anderen Menschen und so weiter und sie spielen eine Rolle im Laufe der Erzählung. Aber ich hatte schon immer das Bedürfnis, vor allen Dingen diesen Handlungsbogen durchzuerzählen. Das war sozusagen eigentlich mein größter Wunsch und das ist auch jene Form von Literatur, die mir selbst am besten gefällt. Also eine, die, wo etwas erzählt wird, wo es eine Geschichte gibt, eine Handlung und wo man Figuren verfolgt. Also zumindest das ist für mich das, was mir am besten gefällt.
Im Grunde ist ein Buch fast so wie ein kleiner Film, wenn man so will, wenn man im Kopf sich die Bilder dazu baut.
Ja, das freut mich, wenn du das sagst. Also mein Zugang zum Schreiben ist der. Ich überlege mir vorher sehr, sehr genau, was passiert. Und für mich ist der wichtigste Begriff, also zumindest jetzt kann ich das so sagen, oder in Bezug auf dieses Buch, ist Handlung. Handlung kommt von Handeln. Also das und Handeln, was tun die Menschen? Mhm. Was tun sie und was tun sie jetzt? Und was passiert jetzt? Das ist für mich sozusagen das treibende Element.
Ist das auch der Grund, warum du quasi alles, was so eher in den emotionalen Bereich geht, ganz knapp mit dem Wort Innerlichkeit abtust?
Ja, vielleicht. Oder ich kann das, glaube ich, auch gar nicht so gut, so in den Kopf der Menschen hinein zu horchen oder zu kriechen, sondern ich möchte den Menschen eher darstellen über das, was er tut und nicht so sehr artikulieren, was ich glaube, was er fühlt. Also nicht, dass ich diese Dimension leugne, im Gegenteil. Aber mir fällt es leichter, das sozusagen nicht zu sagen, aber zu schreiben, was jemand tut. Und jeder, der so wie wir, ganz normal unter uns Menschen groß geworden ist, denkt sich ja sowieso diese Innerlichkeit in den anderen hinein. Mhm. Also wir können ja als Menschen gar nicht anders als im anderen Innerlichkeit zu vermuten, denn dort in der Innerlichkeit wohnt ja quasi der Wille oder das Gefühl, das, was wir eigentlich als die Ursachen ansehen, warum jemand etwas tut. Auf das brauche ich nicht unbedingt Bezug nehmen, denn das kann ja der Leser oder die Leserin oder wird sie sowieso erschließen, ne?
Du meinst, das ist dann das, was jeder von uns auf Basis seiner eigenen Erfahrungen und Erinnerungen und Erlebnisse einfach vervollständigt oder interpretiert?
Klar, ja, sicher. Ich glaube auch, dass wir, wenn wir menschliches Handeln sehen oder rezipieren, können wir gar nicht anders, als uns quasi wie einen zweiten Boden oder wie eine zweite, uns diese Innerlichkeit mitzudenken. Denn aus der heraus, die denken wir immer mit, es sei denn, wir haben eine pathologische Störung oder so. Aber wir,
Autismus. Wir,
eventuell, genau. Ja. Aber normalerweise, denke ich, ist das bei uns automatisch mitgegeben.
Aber man könnte ja auch für das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, das Wort Empathie verwenden. Und warum hat eigentlich jeder in diesem Buch so wenig Empathie für Theresa?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil Empathie vielleicht einen, also wenn man diese Empathie ernst nimmt und wenn man das empfindet, wie es dem anderen geht, ist das sozusagen anstrengend insofern, als dass es einem eigentlich auch, es pflanzt einem Verantwortung ein, nicht? In Wahrheit, wenn ich genau weiß, der Frau geht's schlecht, dann wird mein Leben dadurch ungemütlich, denn ich müsste jetzt beginnen, mich darum zu kümmern, wie es dieser Frau geht. Und das beansprucht dann auch meine Kapazitäten und so weiter. Und ich glaube, manchmal blendet man die Empathie aus, um sich das Leben nicht zu verkomplizieren, um sich nicht Arbeit aufzuhalsen. Nicht? Wenn man Mitgefühl empfindet für jemanden, dann ist der nächste Schritt eigentlich meistens, dieser Person dann zu helfen. Nicht? Und wenn ich aber mir denke, boah, ich komme damit nicht so ran, ich habe selbst gerade so viele Probleme, dann ignoriere ich dieses Mitgefühl, das eventuell in mir ist. Ich denke nicht, dass die Leute, Erwin oder auch der Ich-Erzähler im Buch, dass die nicht genau spüren, was mit dieser Frau los ist. Aber die eine Sache ist, sehr wohl zu verstehen, wie es dem anderen geht, aber eine andere Sache ist, dann dem anderen tatsächlich irgendwie zu helfen, nicht?
Ist das auch der Grund, warum beispielsweise der Ich-Erzähler in dem Buch, der ja eigentlich der dritte und jüngste Sohn von Theresa ist und schon relativ bald für Studieren in die Stadt gezogen ist oder kann man eher sagen geflüchtet ist?
Natürlich, der möchte mit dem nichts mehr zu tun haben, denke ich. Der hat den Wunsch, aus dieser Welt zu verschwinden. Und das ist ja auch begreiflich zum Teil, nicht? Der will sich freispielen von dieser Welt, die er hasst eventuell oder die ihn einschränkt. Aber das Problem ist, dass diese Welt, aus der er sich freispielen will, das ist gleichzeitig die Welt seiner Familie. Und das ist sehr, sehr schwer, sich auf der einen Seite freizuspielen, aber auf der anderen Seite von der Familie kann man sich sehr schwer freispielen. Es gibt dieses berühmte Toderer-Zitat, nicht? Dass jeder die Familie über den Kopf gestülpt bekommt wie einen Kübel, rennt dann einem herunter ein Leben lang. So ist das wirklich ein bisschen. Es ist nicht so einfach, sich aus der Familie hinauszustehlen, auch nicht für diesen Ich-Erzähler. Und da kann man eben, das wird ja auch gesagt im Text, nicht? Da kann man noch so weit weggehen, da kann man nach New York ziehen oder nach Australien, aber dieses Verantwortungsgefühl eventuell oder dieses Mitgefühl für die eigene Familie lässt einen nicht los.
Gerade bei dem Ich-Erzähler finde ich, wird auch sehr virulent, wie schwierig es dann ist, diese Rollen auch zu tauschen. Der Rollenkonflikt, der dadurch entsteht, dass man einerseits ja immer Kind bleibt, gerade wenn man sich dann auch physisch in die Nähe der Familie begibt, mit ihnen zusammen ist und auf der anderen Seite aber trotzdem dann ein eigenständiges Leben entwickelt hat, ein Leben womöglich, von dem der Rest der Familie herzlich wenig weiß.
Ja, das stimmt. Ich finde das total faszinierend. Das ist, glaube ich, vielleicht auch eine Definition von Erwachsenwerden könnte sein, dass man sagt, erwachsen ist man dann, wenn man es versteht, die eigenen Eltern als eigenständige Menschen zu sehen, irgendwie so, dass die eigene Mutter auch ja ein eigenständiger Mensch ist, der auch jenseits von mir sozusagen existiert, oder dass mein Vater ja auch nicht nur mein Vater ist, sondern auch ein eigenständiges Individuum mit seinen Sorgen und Nöten und Gefühlen und auch Lasten, weiß nicht. Ne? Also jeder von uns ist ja Kind von Eltern.
Du hast vorhin gemeint, du wolltest oder nicht im Vordergrund politisch sein im Text und es freut dich, wenn Interpretationen dahingehend passieren mit dem Text, aber du bringst dadurch, dass du die Flüchtlingssituation, die Flüchtlingsdebatte schon sehr konkret als eigenen Schauplatz, als eigene Erzählebene in den Text einfügst, ja was ganz klar brisant Politisches ins Spiel, oder?
Natürlich, aber diese Geschichte habe ich nicht in diesen Text hineingefädelt, um hier eine neue Ebene aufzumachen oder um hier quasi jetzt dann auch noch eine Flüchtlingsgeschichte in den Text hineinzuweben, so quasi zum Drüberstreuen, sondern diese Flüchtlinge leben tatsächlich nun in unseren Dörfern. Ich erinnere mich daran, als ich 2016 aus Warschau zurückgekommen bin und dann bin ich nach Oberösterreich gekommen und bin auf jenen Feldwegen, wo ich als Kind immer schon mit dem Radl gefahren bin, herumgefahren und dann sah ich quasi, also da sah ich wirklich eine Bäuerin, die ist dort gegangen und gleichzeitig sind 4, 5 Afghanen an ihr vorbeigegangen. Auf diesem Feldweg im Bezirk Everding, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Also das ist nicht eine Erfindung von mir, um hier quasi eine Konstellation zu erzeugen, die man dann irgendwie interpretatorisch ausbeuten kann, sondern das ist Tatsache. Die leben dort. Und es hat mich total fasziniert, als mir das bewusst geworden ist. Wirklich. Als ich diese Bäuerin dort gesehen habe und dann gehen da an der afghanische Junge, eine junge afghanische Familie vorbei. Das Erste, was mich daran fasziniert hat, war diese historische Unwahrscheinlichkeit. Wer hätte das noch vor 20 Jahren für möglich gehalten, dass sich die jemals begegnen werden? Nicht? Das hätte man für absurd abgetan. Was hat denn Afghanistan mit dem Everdinger Becken zu tun? Nichts, würde man sagen. Nicht? Aber so ist das nicht. Die sind jetzt dort tatsächlich, hat das nicht erfunden. Wie gibt es das? Wie können die plötzlich aufeinandertreffen? Und das ist sicherlich einer der Anstöße für dieses ganze Buch gewesen. Dieses faszinierende Aufeinandertreffen von zwei Figuren, wo man noch vor 20, 30 Jahren gesagt hätte, dass die werden sich nie treffen. Denn diese Bäuerin war noch nie woanders als wie in ihrem Dorf. Und diese afghanische junge Familie die wusste bis vor kurzem noch nicht einmal, dass Österreich existiert. Nicht? Das fasziniert mich auch nach wie vor. Dieser Clash, nicht?
Den Clash verschärfst du ja dann auch noch im Buch, insofern, dass der älteste Sohn der Familie von Theresa ja sehr eindeutig rechtsnationale Gesinnung vor sich her trägt, die Flüchtlinge quasi als die Bedrohung schlechthin interpretiert und auch entsprechend agiert, also wirklich auch sich organisiert gegen die und so weiter.
Und dass dieser Führer Daniel sich nun jetzt ausgerechnet zu diesem syrischen Burschen mit dem Freundschaft schließt, die Jugendlichen und die Kinder, ich habe das schon ein paar Mal gesagt jetzt, die haben noch viel weniger als wir Erwachsene so ideologische Theorien im Kopf von den Kulturen und nein, ein 12-Jähriger möchte in erster Linie einen Kumpel haben, ja? Und das ist wichtig. Der möchte in erster Linie jemandem vertrauen können und mit jemandem die Tage verbringen können. Der möchte sich auf jemanden verlassen können. Und dem ist relativ egal, wer das nun ist. Ob der nun ein Syrer ist oder ein Pilitzer oder ein Oberösterreicher oder ein Schwede oder ein Russe. Wenn sich herausstellt, dass er sich auf den verlassen kann. Auch das scheint mir nicht utopisch, sondern das passiert tagtäglich.
Ich habe nur ein bisschen schmunzeln müssen bei der Überlegung, weil er ja eigentlich, also dieser älteste Sohn, einer ist, der selber schon mit den alten Traditionen gebrochen hat. Der will ja überhaupt nichts mit dem Bauernhof zu tun haben und arbeitet sich als Ingenieur hoch und weiß ich nicht. Und kaum sind dann diese Flüchtlinge im Dorf, dann müssen die Traditionen und die Werte wieder hochgehalten werden, auf Teufel komm raus.
Ja, natürlich. Der Widerspruch, in dem dieser Typ lebt, ja, der ist für mich auch ganz, ganz deutlich. Der handelt mit Ägypten. Der verkauft seine Spulen in der ganzen Welt. Er ist angewiesen darauf, dass es internationale Handelsstrukturen gibt, denn sie schwemmen ihm das Geld in die Kasse. Aber jemand, der auf diese Art und Weise quasi sein Brot verdient, dass der dann gleichzeitig, also sozusagen nicht zulassen kann, dass auch die Menschen globaler, internationaler sich bewegen, das ist für mich ein Widerspruch, den ich selber eigentlich kaum, ich verstehe nicht, wie jemand so denken kann. Aber es passiert, also wirklich, das habe ich nicht erfunden. Man glaubt es kaum, aber rechtsnationale Parteien gibt es.
In Anbetracht auch der Tatsache, dass wir jetzt gerade die große Krise haben, haben vielleicht auch die anderen wieder eine größere Chance und vielleicht lernen die Menschen wieder ein bisschen mehr zu verstehen, dass es alles Mögliche gibt und dass es Momente gibt, wo Solidarität einfach wesentlich wichtiger und zielführender und langfristiger auch viel erfolgreicher ist, als die ich ergehen und die jeder für sich Manier, oder?
Ich weiß nicht, was aus dieser ganzen Corona-Krise, was aus dem folgt, ich habe gar keine Ahnung. Aber ich würde mir wünschen, dass es schon zu Reflexionsprozessen kommt, die Globalität der Welt und der politischen Phänomene, die uns beschäftigen, ernst nehmen. Also diese Corona-Krise soll nicht, gerade eben nicht dazu führen, dass wir jetzt quasi wieder eine hermetische Kleinstaaterei, ich glaube nicht, dass das der zielführende Weg ist, da wieder zurückzufallen, sondern ich glaube, wir müssen uns überlegen, wie wir das auch reflexiv bemeistern, dass wir wirklich ein Globus geworden sind, dass die ganze Welt mittlerweile die ganze Welt beeinflusst. Also es hat das, was in Afghanistan passiert, tatsächlich etwas mit uns zu tun. Und das, was wir tun, hat etwas zu tun mit dem, was in Argentinien passiert. Und was, also der Klimawandel ist das beste Beispiel dafür, nicht? Also dieses Problem, wenn der Klimawandel sozusagen, wenn man den reflexiv verstehen will, muss man eine globale Perspektive einnehmen. Und ich glaube, und der Welthandel macht dasselbe schon seit Jahrzehnten. Also Waren zirkulieren schon seit Jahrzehnten global. Dem jetzt eine nationalvölkische Kleinstaaterei gegenüberzustellen, ist jenseits von allen Ideologien, das kommt mir einfach absurd vor. Das funktioniert nicht.
Im Moment sind wir alle ein bisschen zum Biedermeier gezwungen und müssen unsere Zeit zu Hause verbringen. Nutzt du deine Zeit, um schon an was Neues zu arbeiten?
Ehrlich gesagt, das war mein großer Wunsch und das höre ich jetzt die ganze Zeit im Fernsehen und im Radio, wie schön es ist. Jetzt habe ich endlich, bis jetzt hatte ich noch kaum Zeit, weil wir haben, also ich bin ja von meinem Beruf her, also ich unterrichte an der Fachhochschule und wir haben auf Fernlehre umgestellt und das ist unendlich viel Arbeit. Ich arbeite jetzt doppelt so viel als vorher. Das Ganze.
Dominik Barter, Vom Land, ein Roman erschienen im Zschollner Verlag.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literradio.org.
Ihr hörtet Literradio. Ausgestrahlt bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Hier gibt's an dieser Stelle ab September wieder wie gewohnt die Magazine Infomagazin, Fokus Südwest, Fokus International und Fokus Kultur zwischen 18 und 19 Uhr bzw. in der Wiederholung zwischen 6 und 7 Uhr.
Questa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore. Vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna e il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue un aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi, furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, è lui che non ti volle creder morta, bussò 100 anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella, che sei volata in cielo su una stella, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose. Mm-hmm.